NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden heute Abend. Am Mikrofon ist Andreas Burmann. Herzlich willkommen zur Redezeit. Paris, Nizza und nun das Attentat in einem Regionalzug. Wir alle kennen die grauenhaften Nachrichten, die entsetzlichen Bilder, die Gesichter der Verzweiflung, die Tränen in den Gesichtern und die Trauer. Das sind alles Nachrichten und Bilder, die uns treffen und die wir wahrscheinlich nie wieder vergessen werden. Die Frage dahinter lautet, wie verändert dies alles, wie verändern Gewalt und Terror unseren Alltag? Was verändert sich bei uns jedem Einzelnen und was verändert sich womöglich im Miteinander, in der Gesellschaft aufgrund dieses Terrors? Werden wir vorsichtiger, misstrauischer, ängstlicher? Macht sich vielleicht Hilflosigkeit breit oder sogar Wut und Hass? Darüber wollen wir heute Abend reden und die Frage an Sie, was denken Sie, was spüren Sie, was erleben Sie, wie verändern Gewalt und Terror unseren Alltag? Darüber wollen wir reden, 08000 441 777.
Ich bin dem Terror am 22. März in Brüssel ziemlich unmittelbar von der Schippe gesprungen. Ich war am Flughafen eine Stunde, bevor dort die Bombe hochging. Meine Frau hat Angst und fährt seitdem keine Metro mehr in Brüssel. Das ist natürlich eine unmittelbare Einschränkung des persönlichen Lebens. Auch das, was in Nizza passiert ist, betrifft uns unmittelbar. Das ist ein Angriff auf die Freiheit, die wir hier gewohnt sind.
Meine Kinder sind gerne mal in die Türkei in Urlaub gefahren. Da, sage ich, hätte ich jetzt ein mulmiges Gefühl als Mutter, wenn ich zu Hause wäre und sie eben dahin fahren würden.
Ich gestalte nicht meinen Alltag anders, auch wenn ich da diese Bad News zwischendurch höre. Ich komme auch nach Hamburg ohne irgendwie das Gefühl, dass mich da etwas Negatives erwartet. Nach Paris wäre ich nicht gegangen beispielsweise.
Es macht schon Angst. Man ist politisch mehr interessiert, man guckt viel mehr und denkt sich auch was dabei.
Man wird vielleicht nachdenklich bei Großanlässen, dass man da ein bisschen kritischer ist und denkt, ja, es könnte was passieren, aber man geht trotzdem hin, weil man einfach selber noch zu wenig Schreckliches erlebt hat.
Wir werden sicherlich vorsichtig sein, Ansammlungen vielleicht vermeiden, kritischer hinschauen auf die Leute, die einen umgeben. Was mir jetzt also überhaupt nicht in den Kram passt, ist, dass ich vielleicht auf Menschen achte, die eine andere Hautfarbe haben als ich oder die Arabisch sprechen und dass ich dann nur deshalb schräg hingucke, weil die so aussehen und weil die so sprechen.
Angst vor Terror verändert die Gewalt, der Terror unser Leben. Das waren erste Stimmen, gesammelt von Silvia Buckel. Ich bin sicher, auch Sie machen sich Gedanken, haben Gedanken, nehmen Veränderungen wahr. 08000 441 777, wenn Sie uns diese erzählen mögen. Heute Abend diskutieren mit Florian Stöck. Er ist Notfallpsychologe. Guten Abend, Herr Stöck.
Ja, guten Abend, Herr Baumann.
Herr Stöck, Sie sind Psychologe. Stellen Sie an sich denn ein verändertes Verhalten oder andere Gedanken fest, seitdem es diese Terroranschläge gibt?
Also da muss man schon sagen, dass kurzfristig danach damit zu rechnen ist, dass das Verhalten beeinflusst ist, weil ja momentan in den Medien beispielsweise auch die Bilder präsent sind, weil wir darüber diskutieren. Und entsprechend hat das natürlich oder kann das natürlich Auswirkungen auf den Alltag haben.
Mhm. Sie sprechen die Medienbilder an und die Medien, wir werden darüber reden. Sie persönlich, hat sich bei Ihnen was verändert?
Also für mich ist das Thema bewusster geworden. Man setzt sich mehr mit auseinander, wie wir es ja auch gerade schon in den Kommentaren zuvor gehört haben. Man macht sich natürlich Gedanken, wenn man nach draußen geht, wenn man Nahverkehrsmittel nutzt, wenn man Menschenansammlungen aufsucht. Aber ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass das bei mir jetzt so ist, dass ich das ganz ausgeprägt einschränkend erlebe. Aber es ist ein gesteigertes Bewusstsein vorhanden.
Barbara Kostolnik ist unsere Korrespondentin in Paris. Guten Abend, Frau Kostolnik.
Guten Abend aus Paris.
Sie leben in Paris. Was hat sich persönlich bei Ihnen verändert?
Also ich war ja während der Anschläge vom 13. November in Paris. Ich war im Fußballstadion und die Anschläge waren in unmittelbarer Nähe von meiner Wohnung. Das heißt, ich konnte abends auch nicht mehr nach Hause. Also mich hat das persönlich schon sehr getroffen und auch sehr beeinträchtigt. Und ich habe an mir selber, weil Sie gerade danach gefragt haben, wie es einem selber damit ging, ich habe an mir selber festgestellt, dass ich direkt danach wirklich richtig, richtig beeinflusst war. Ich konnte zum Beispiel direkt nach den Anschlägen, konnte ich mich im Restaurant nicht mehr ans Fenster setzen, weil ich mir gedacht habe, da bin ich Zielscheibe. Wenn da irgendeiner mit einem Gewehr, mit einer Pistole reinschießt, dann bin ich als erstes tot. Also das war ganz am Anfang, habe ich das festgestellt. Ich musste mich wirklich zwingen, am Fenster zu sitzen. Und das hat sich erst im Laufe der Zeit dann wieder glücklicherweise gegeben, aber das habe ich echt gemerkt.
Über die Empfindungen der Franzosen reden wir im Laufe der Sendung. Dr. Kai Hirschmann ist Terrorismusexperte am Institut für Krisenprävention. Herr Hirschmann, wenn man sich mit Terrorismus beschäftigt, ist man dann gefeiter, was solche Anlässe und Nachrichten angeht?
Ja, guten Abend aus Bonn. Nein, man ist nicht gefeiter, man schaut nur auf zwei Arten und Weisen drauf. Einmal mit dem Auge des Terrorismusforschers, wo man erkennt, dass bestimmte Veränderungen in den Anschlägen und in der Begehung der Anschläge stattgefunden haben. Aber auch ich ertappe mich dabei, ähnlich wie Frau Kostolnik, dass ich mich frage an bestimmten Orten, ob solche Szenarien wie zum Beispiel Nahverkehrszug oder Promenade sowas auch da möglich sind, wo ich gerade bin. Das ist die persönliche Ebene. Aber die berufliche Ebene, die Forschungsebene, lässt dann mehr auf die Tatbegehung, auf die Hintergründe schauen.
Herr Stöck, Sie sind Notfallpsychologe. Wann werden Sie gerufen?
Also die typischen Einsatzszenarien im Bereich der Notfallpsychologie sind Ereignisse wie Überfälle, da ist der Bankensektor zu nennen. Das sind Ereignisse wie Arbeitsunfälle, wie sie in jedem Unternehmen vorkommen können. Das ist so das Hauptgebiet, wo wir tätig sind. Und natürlich jetzt auch in letzter Zeit vermehrt die Anschläge.
Was bekommen Sie dann als Erster, der ja am Unfallort ist oder am Tatort ist, was erleben Sie da an Reaktionen der Menschen, die dabei gewesen sind?
Also die Reaktionen, die man erleben kann, die sind sehr, sehr vielfältig. Wir haben gerade ja schon von der Kollegin gehört, dass sie gesagt hat, sie konnte sich nicht mal ins Fenster setzen danach. Mhm. Eine ganz typische Reaktion ist in den ersten Stunden und auch Tagen bis Wochen auch Vermeidung. Also Situationen aus dem Weg zu gehen, versuchen zu fliehen, zu entfliehen. Was man, wie gesagt, in der Akutphase direkt danach ganz häufig erlebt, das ist so diese ganze Bandbreite an Emotionen und Verhaltensweisen. Von Wut, Aggression, also Schreien, auch um sich schlagen, treten, bis hin auf der anderen Seite so diese völlige Erstarrung, dieses Einfrieren, dieses Freezing. Die Leute sitzen im Bordstein und reagieren gar nicht mehr.
Was können Sie dann tun als Notfallpsychologe?
Was man da tun kann, und das betrifft jetzt natürlich nicht nur Notfallpsychologen, sondern jeden, ist erstmal da sein und Unterstützung anbieten. Ganz häufig ist es so, dass man oder viele aufgrund von Hilflosigkeit sich da nicht herantrauen und nicht unterstützen mögen und nicht wissen, was sie tun sollen. Und der wichtigste Punkt ist wirklich erstmal das Dasein, dass man merkt, man ist nicht allein. Es ist jemand da, der sich um mich kümmert. Mhm. Was man weitermacht, ist natürlich das Ermutigen, gegebenenfalls darüber zu reden, aber auch ganz wichtig, erstmal auch auf die Grundbedürfnisse zu achten. Also sprich, nach so einem Ereignis auch erstmal was zu essen oder zu trinken organisieren. Gegebenenfalls auch für Ruhe sorgen, also die Leute aus dem Geschehen herausbringen, damit die auch gegebenenfalls runterkommen können.
Nun ist das ja eine extreme Situation für die Menschen, die das erlebt haben oder gar Opfer solch eines Anschlags geworden sind. Wann wird so etwas zur Traumatisierung von Menschen, die dort dabei waren?
Also man muss dazu sagen erstmal, dass das Erleben in den ersten Stunden nach so einem Ereignis, was da häufig auftritt, ein ganz normales Erleben ist. Ja, das ist eine normale Reaktion des Körpers auf dieses völlig unbewusste Ereignis, mit dem wir gar nicht gelernt haben, umzugehen. Das heißt, man muss sagen, wenn jemand nach dem Ereignis irgendwas an sich merkt, Vermeidung, Aggression, Wut, dann ist das erstmal in sich in Ordnung. Wenn das über mehrere Tage oder Wochen anhält, dann sollte man sich auf jeden Fall Unterstützung suchen.
Würden Sie denn sagen, als Notfallpsychologe, der nun es mit individuellen Schicksalen zu tun hat, dass man das auch auf eine gesamtgesellschaftliche Stimmung übertragen kann, was Sie da an einzelnen Menschen feststellen? Ist das zulässig oder gibt es da eine Brücke?
Also man muss da schon klar unterscheiden, die Leute, die vor Ort direkt betroffen waren, die das selber miterlebt haben am eigenen Körper, am eigenen Leib und diejenigen, die es jetzt beispielsweise wie wir durch die Medien von außen sehen. Für diejenigen, die da direkt betroffen waren, muss man ganz klar sagen, für die wird das auch im weiteren Lebensverlauf kann das einen deutlichen Einfluss haben. Das kann man sich so vorstellen, im Endeffekt wie einen neuen Schuh, den man sich kauft am Anfang im Geschäft, wenn man den ausprobiert, passt er. Ja, dann läuft man die erste Strecke und dann merkt man, da reibt er. Und dieses Ereignis ist sowas wie Reiben und das kann dann sein, dass sich einfach eine Blase bildet und der Schuh dann austritt und wir damit weiterlaufen können. Das wäre so die einfache Form. Es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, der Schuh passt uns gar nicht mehr, wir müssen ihn wegwerfen. Mhm. Das wäre natürlich dann so eine schwere Erkrankung, bildlich gesehen.
Gut, öffnen wir mal den Blick und verlassen die Extrembeispiele der Menschen, die das miterlebt haben oder Geopfer wurden. Barbara Kostolnik, würden Sie denn sagen, dass die Franzosen nach den Paris-Anschlägen und nach dem Nizza-Anschlag jetzt so aufgeraut sind, dass sie sich nicht mehr trösten mit dem Satz, wir lassen uns unser Leben nicht mehr nicht zerstören?
Ja, also ich beobachte wirklich so eine Mischung, was jetzt gerade auch von Herrn Stöck auch angesprochen wurde, so eine Mischung aus Angst, Wut und Ohnmacht. Also die Angst ist, jetzt ist es schon wieder passiert. Wann ist das nächste Mal, dass das passiert? Dass die Franzosen sind wirklich ja auch schwer getroffen. Jetzt der 13. November war wirklich entsetzlich. Jetzt Nizza. Wir hätten eigentlich gedacht, möglicherweise ist der Terrorismus ein bisschen in den Hintergrund gerückt nach dieser Europameisterschaft, aber dem war ja nicht so. Was man auch sieht, ist, dass sehr, sehr viele Franzosen, vor allem in Nizza, sehr wütend sind. Also ich kann das gibt ein ganz gutes Beispiel dafür, finde ich, an dieser Uferpromenade, an der Stelle, an der der Attentäter erschossen wurde, laden Menschen seit Tagen den Müll ab. Mhm. Also die wollen dagegen protestieren und demonstrieren und sagen, wir müssen mit unserer Wut, mit unserer Ohnmacht, müssen wir irgendwo hin. Jeden Morgen kommt die Stadtreinigung und bringt den Müll weg und jeden Abend ist da wieder Müll. Es laufen Leute vorbei, die da hinspucken. Also man merkt richtig, wie aufgeladen die Menschen sind. Und das hat natürlich mit einer Ohnmacht zu tun, weil sie sich auch von der Regierung nicht geschützt fühlen. Die Regierung, die sagt, wir weichen nicht, aber wir können trotzdem diese Attentate nicht verhindern. Und wir haben ja einen Premierminister Manuel Valls hier, der sagt, es wird in Zukunft weitere Anschläge geben. Also das heißt, wir können euch gar nicht schützen. Und das kommt alles zusammen. Das ist so ein Amalgam, das sich jetzt gerade so zusammenbraut.
Herr Hirschmann, als Terrorismusexperte, kann man eigentlich sagen, wovor die Menschen denn, wenn es zu solch einem Anschlag gekommen ist, sie waren persönlich nicht dabei, kennen das aus Nachrichten und Bildern. Was ist das für eine Angst, die die Menschen dann umtreibt?
Nun, die Angst, die die Menschen haben, ist eigentlich, dass diese Art von Gewalt in ihr persönliches Lebensumfeld eintritt. Also man spürt, dass die Nähe immer größer wird, die es zu einem hat. Man hat früher gehört von unseren Politikern, auch von den Sicherheitsbehörden, es herrscht eine abstrakte Gefahr. Da konnte man nicht so gut mit umgehen. Dann hörte man, es gab schon zahlreiche Versuche in Deutschland, Terroranschläge zu begehen. Bis 2006 geht diese Geschichte ja zurück. Es war aber immer so, dass es nicht in das persönliche Umfeld hineingekommen ist, dass es nicht irgendwo war, an einem Ort, den wir alle nutzen, quasi ein Nahverkehrszug. Und desto näher uns das kommt oder desto näher das jedem Einzelnen kommt, desto größer steigt natürlich auch die Sorge vor dieser Art von Gewalt.
Nun gibt es immer dieses statistische Argument, es ist viel gefährlicher, in ein Auto zu steigen und auf die Straße zu fahren. Da ist die Möglichkeit, dass man ums Leben kommt, viel höher als nach einem terroristischen Anschlag. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Das Argument ist zunächst mal für sich gesehen richtig. Man muss aber sehen, woran liegt das denn, dass wir nicht mehr groß darüber nachdenken, wenn wir ins Auto steigen, dass da auch auf der Gegenspur auf der Autobahn ein LKW die Leitplanke durchbrechen könnte, theoretisch, und wir da zu Schaden kommen. Das liegt daran, dass wir das alltäglich machen, dass wir mit dieser Gefahr alltäglich umgehen. Nun wünschen wir uns natürlich nicht, dass wir mit der Gefahr des Terrorismus alltäglich umgehen müssen, aber es ist schon davon auszugehen, dass je deutlicher diese Gefahr wird, je deutlicher sich diese Gefahr äußert, hoffentlich in verhinderten Terroranschlägen, desto mehr lernen wir auch damit umzugehen und das in unsere persönliche Lebensmatrix zu integrieren, wie wir es mit beispielsweise mit Flugreisen machen. Auch ein Flugzeug kann abstürzen, diese Gefahr blenden wir aus. Man kann mit einem Auto einen Unfall haben, weil wir dieses halt täglich nutzen und es uns zur Gewohnheit geworden ist.
Können Sie denn sagen, es ist absurd, heutzutage eine Flugreise abzusagen und dafür ins Auto zu steigen, weil da das Risiko, ums Leben zu kommen, viel größer ist?
Also man kann grundsätzlich bei dieser Art von Anschlägen, die wir heute haben, nicht mehr sagen, erstens, wo sie stattfinden. Man kennt das Zielspektrum, man kennt die Losungen, die entsprechenden Terrororganisationen entsprechend ihrer Weltanschauung ausgegeben haben. Und man weiß, dass also darauf Wert gelegt wird, dass die Anschläge immer einfacher werden, immer kürzer planbar, immer durchführbarer. Und das ist halt an allen Orten, wo Menschen zusammenkommen, wo möglichst viele Menschen zusammenkommen. Aber man kann da nicht mehr sagen, ich vermeide jetzt die eine Bedrohung, Bedrohung. Ich gehe zum Beispiel nicht mehr auf Strandpromenaden oder ich fahre nicht mehr mit dem Flugzeug. Wir haben auch gerade in Bonn erlebt, da haben wir sehr großes Glück gehabt. Es war eine Bombe in einer Tasche abgestellt vor 4 Jahren, wo wir großes Glück hatten, dass sie nicht am Hauptbahnhof explodiert ist. Also das Zielspektrum ist so groß, dass es aus meiner Sicht nicht ratsam wäre, jetzt die eine Verhaltensweise gegen die andere auszutauschen.
Sie hören in der Info mit der Redezeit und wir reden heute Abend über die Frage, verändert Terror und Gewalt unser Leben? Und gemeint ist nicht nur das gesellschaftliche Leben, sondern auch ganz Ihr individuelles Leben. Denken Sie darüber anders? Was erleben Sie? Was empfinden Sie? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Und Robert Schmiedl aus Göttingen ist am Telefon. Guten Abend, Herr Schmiedl.
Guten Abend.
Wir hören Sie gut. Sie haben das Wort.
Ja, ich habe das Wort. Ich hoffe, auch Ihre Kollegen haben es weitergeleitet. Ich bin der Meinung, ich finde es ganz erstaunlich, dass dann irgendwo ein Schiss in der Welt passiert, der erst das nicht gleich sagen, wir haben den Schiss aufgelöst, reklamiert. Und zwar Tage später. Tage später nach Nizza, einen Tag später nach Würzburg. Mhm. Und was ich noch erstaunlich finde, seit 2001 wurden die Sicherheitsgesetze in der westlichen Welt, USA, Europäische Union, oder sagen wir bis in einem TTIP-Bereich, massiv verschärft. Und immer noch gibt es solche Terroranschläge.
Ja. Wie erklären Sie sich das? Haben Sie eine Erklärung?
Ja, ich hätte eine Erklärung schon, nur da würden mir einige von den westlichen Bündnisgegnern massiv herfallen und mich in der Luft zerreißen, wenn ich sage, Gladio.
Mhm. Wir haben dazu auch eine Mail bekommen, und zwar fordert da Irene Rothmüller-Bramsche aus Braunschweig, ja, die Justiz sei eine Kuscheljustiz. Das ist auch das, was Sie sagen, Herr Schmiedl. Es geschieht nichts.
Ich sage, es ist keine Kuscheljustiz.
Sie sagen aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es ändert nichts, wenn man die Gesetze verschärft. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Nein.
Dann machen Sie es noch.
Es ist nur in dem Sinne, dass die braven Bürger immer schärfer reglementiert werden.
Mhm.
Aber die Bösen immer noch genug Wege haben, da zwischendurch zu.
Gut, dann schauen wir mal nach Frankreich, denn dort wurde ja auf der politischen Seite vieles getan. Würden Sie auch von Verschärfung sprechen, Frau Kostolnik?
Ja, ganz eindeutig. Also wir haben ja den Ausnahmezustand seit dem 13. November. Der Ausnahmezustand ist jetzt nochmal verschärft worden. Das hat jetzt gerade das Parlament verabschiedet, und zwar mit großer Mehrheit. Also da herrscht eigentlich Einigkeit in der politischen Kaste, dass dieser Ausnahmezustand verschärft werden muss und auch verlängert werden muss. Nicht nur 3 Monate, sondern 6 Monate. Wenn man so will, haben wir eigentlich seit 13. November jetzt Ausnahmezustand. Und das wird jetzt noch ein Jahr gehen. Also wir haben in Frankreich versucht, die Regierung über diesen Ausnahmezustand das zu regeln. Sie haben auch mehrere Antiterrorgesetze verabschiedet. Sie haben ein Geheimdienstgesetz verabschiedet, das dem Geheimdienst noch weitreichende Befugnisse gegeben hat. In diesem Ausnahmezustand sind ja Hausarreste möglich. Es sind Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss möglich, was auch möglich ist. Und das ist eine Verschärfung. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, und können Sie kontrolliert werden und Sie müssen Ihren Kofferraum aufmachen. Vorher war das nur am Zoll so, also an der Grenze. Und jetzt kann Polizei oder Gendarmen, wenn sie die denken, sie sehen irgendwie seltsam aus oder irgendwas Verdächtiges, ein mutmaßlicher Gefährder, müssen sie den Kofferraum aufmachen, sonst zahlen sie sehr viel Geld und riskieren 3 Monate Haft. Also man hat das wirklich verschärft. Allerdings haben wir diesen Ausnahmezustand, wie gesagt, schon seit dem 13. November. In der Zwischenzeit waren die Anschläge von Brüssel und es war dieser Anschlag in Nizza. Und beide Anschläge konnte dieser Ausnahmezustand nicht verhindern.
Das ist die Frage an Herrn Hirschmann als Terrorismusexperte. Was nährt denn die Hoffnung, dass ein Staat sagt, ja, wir verschärfen verschiedene Dinge und gehen dann davon aus, dass mehr Sicherheit im Land herrscht? Ist das ein Trugschluss?
Nein, man muss das so sehen. Ein Gesetz kann ja immer nur reagieren. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit Hase und Igel. Das heißt, die Terroristen haben ja das Monopol des Vorsprungs sozusagen. Sie haben immer einen Vorsprung. Also sie setzen die Agenda und die Sicherheitsbehörden können nur darauf reagieren. Wenn jetzt entsprechende Regelungen verschärft werden, wie wir das jetzt aus Frankreich gehört haben, wir haben ja in Deutschland auch seit dem 11. September 2001 zahlreiche neue Regelungen bekommen, dann decken sie die Szenarien Medien ab und die Vorgehensweisen der Terroristen ab, die bis dahin State of the Art, also gang und gäbe waren. Terroristen sind aber dynamisch. Gesetze sind statisch, Regelungen sind statisch, Terroristen sind dynamisch. Die schauen sich an, aha, wenn dieses Gesetz jetzt so und so ist und ich möchte trotzdem meine Weltanschauung mit Gewalt durchsetzen, wie muss ich jetzt darauf reagieren, damit ich das umgehen kann? Das heißt, Gesetze und Sicherheitsbehörden sind immer einen Schritt hinten dran. Und daran liegt es unter Umständen, dass vor neuen Arten der Tatbegehung diese Regelungen dann gefühlt nicht mehr vollständig schützen.
Aber Politiker versprechen uns ja, nehmen wir das Beispiel mal Videokameras in der Stadt, also Observierung und Überwachung, dass das ein vorbeugendes Mittel sein soll.
Ja, das ist, da bin ich sehr skeptisch, ob das funktioniert. Weil wenn wir uns das vorstellen, wir sind auf einem Platz, da ist Videoüberwachung. Können wir damit verhindern, dass jemand einen Sprengstoffgürtel zündet? Nein, wenn er das vorhat. Können wir damit verhindern, dass jemand Gewalt gegen andere ausübt? Nein. Wozu es sich natürlich hervorragend eignet, ist hinterher festzustellen, wer ist es gewesen, wie ist es passiert, hat es unter Umständen Hintermänner, hat es Helfer gegeben. Aber Videoüberwachung zur Prävention einzusetzen, halte ich persönlich für sehr, sehr schwierig.
Ich wollte dazu noch sagen, in Nizza, ja, Nizza ist die bestüberwachte Stadt Frankreichs mit 1400 Videokameras und dieser LKW wurde gefilmt vor der Tat, am 12., am 13., also man konnte, wie Sie gerade sagen, Herr Hirschmann, man konnte den Weg dieses LKWs wunderbar nachfahren, aber davor hat man überhaupt nichts dagegen unternehmen können, obwohl man ihn gesehen hat und der durfte eigentlich da auch gar nicht fahren. Also das gibt ein LKW-Fahrverbot in Nizza für LKWs, die über 3,5 Tonnen sind. Also es hätte eigentlich auch auffallen müssen, aber sie haben 1400 Videokameras. Aber wenn Sie da nicht drauf gucken, dann nützt es nichts.
Aber wenn ich Sie so reden höre, das heißt ja, dass man letztendlich, Herr Hirschmann, Sie korrigieren mich, wenn das nicht richtig ist, dass man chancenlos ist und wir uns, sagen wir mal, ergeben müssen dessen, was da womöglich passieren kann.
Ja, wir müssen uns darüber klar werden, wo wollen wir eine Chance haben? Also können wir solche Leute, können wir jemanden stoppen, der mit einem Küchenmesser oder mit einer Axt mit nach einer sehr, sehr schnellen Radikalisierung in einen Nahverkehrszug steigt oder der einen LKW anmietet und auf einer Strandpromenade Leute zu Tode bringen will? Da wäre ich sehr, sehr skeptisch, weil diese Leute auch auf den Radarschirmen der Sicherheitsbehörden nicht auftauchen. Wenn man so etwas verhindern will, dann nicht die konkrete Tat, sondern man muss im Vorfeld ansetzen. Das heißt, gibt es Anzeichen, dass sich solche Menschen radikalisieren? Kommen sie aus dem kleinkriminellen Milieu wie der Attentäter von Nizza heraus und gibt es Anzeichen dafür, dass sie sich radikalisiert haben? Oder jetzt der Attentäter von Würzburg, er war ein unbegleiteter Jugendlicher, gibt es Anzeichen dafür, dass er in bestimmten Ecken Informationen sucht? Das heißt, ich muss früher ansetzen, wenn der Mann oder die Frau, die die Tat begehen will, in dem Zug drin ist oder in dem LKW drin sitzt, dann habe ich kaum noch eine Chance. Ich muss im Vorfeld ansetzen.
Florian Stöck ist unser Notfallpsychologe in der Runde. Herr Stöck, das Wort Wut ist öfter schon gefallen. Was ist das für eine Wut, die Sie bei den Opfern oder bei den Zeugen erleben?
Also dazu muss man erstmal sagen, dass Wut ein, wie gesagt, ganz typisches Phänomen ist, was da zu erleben ist. Und es hängt damit zusammen, dass Wut einem selber Kontrolle gibt. Also Wut ist was ich nach außen richten kann, was ich auf jemanden projizieren kann. Viele erleben sich in diesen Szenarien, die potenziell traumatisierend wirken können, als hilflos. Wir haben vorhin schon mal gehört von der Kollegin
Paris. Ja.
Genau, die Kollegin aus Paris. Genau, die vorhin schon mal gesagt hat, ich habe das selber erlebt, dass man keine Kontrolle hatte, dass man so das Gefühl hatte, man ist ausgeliefert in der Situation.
Meine Frage zielte darauf ab, ob diese Wut auch personalisiert wird, also gerichtet ist gegen jemanden oder gegen den Staat oder gegen wen auch immer. Gegen wen ist diese Wut gerichtet?
Genau, diese Wut richtet sich in so einer Situation erstmal gegen alles und jeden, der einem auftaucht. Das kann auch der Helfer sein, der kommt und sagt, hier kann ich dir was Gutes tun. Wie gesagt, Wut in dem Fall gibt Kontrolle. Kontrolle gibt so ein Stück Bestimmung über das eigene Leben wieder. Und das muss man auch als Helfer oder als wer darauf zukommt, muss das auch akzeptieren, dass das ein ganz, ganz wichtiger reinigender Prozess ist, der auch die Emotionen abbaut.
Gut.
Und wie gesagt, kann sich gegen jede Person oder jede Institution auch richten.
Wir reden heute Abend in der Redezeit über Angst vor Terror und fragen Sie, wie verändert diese Angst, der Terror, unser Leben? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Dirk Biller aus Hamburg, guten Abend, Herr Biller.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe die Diskussionen verfolgt. Ich bin auch ängstlich und wütend. Ich möchte aber zu bedenken geben, dass eigentlich diese Angst, die im Moment irgendwie geschürt wird, genau das Ziel dieser Terroristen ist. Mhm. Die Terroristen möchten irgendwie, dass wir ängstlich sind, dass wir unsere Lebensweise verändern. Und wenn wir das tun, dann waren sie erfolgreich.
Und würden Sie sagen, sie waren oder sind im Moment erfolgreich, die Terroristen?
Bei mir nicht. Also ich bin persönlich der Meinung, irgendwie, es gibt, glaube ich, pro Jahr 3.400 Verkehrstote in Deutschland. Mhm. Ich habe trotzdem keine Angst, in mein Auto zu steigen und von A nach B zu fahren.
Wenn Sie die Sendung verfolgt haben, haben wir das schon miteinander verglichen. Ja. Aber das ist jetzt ein statistisches, rationales Argument. Aber Ihr erster Satz war, Herr Biller, dass Sie gesagt haben, ich bin auch ängstlich.
Ich bin auch ängstlich, aber ich führe mir halt vor Augen die Wahrscheinlichkeiten, irgendwie Opfer eines solchen Anschlags zu werden. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, es werden pro Jahr auch 3.000 Leute in Deutschland vom Blitz getroffen. Mhm. Na, also das mit den Verkehrstoten, wenn das schon da war. Und ich habe trotzdem, trotz der Wettervorhersage für morgen oder für heute Nacht ist Gewitter irgendwie angesagt. Ich habe trotzdem keine Angst, irgendwie aus dem Haus zu gehen, in mein Auto zu steigen, irgendwo hinzufahren. Und ich denke, dass man diese Ängste nicht schüren sollte, weil genau das ist das Ziel dieser Terroristen.
Was schürt Ihrer Meinung nach Ängste?
Ängste werden meiner Meinung nach irgendwie dadurch geschürt, dass schwierig. Also es kann jeden treffen.
Lassen wir mal den Gedanken nochmal stehen. Ich würde gerne mal zurückkommen auf das, was Sie zu Beginn gesagt haben, Herr Biller, und Herr Hirschmann fragen, wenn der Herr Biller sagt, Ziel der Terroristen ist es, die Angst auszulösen, Angst zu erzeugen, haben die Terroristen dann bereits in Anführungsstrichen gewonnen?
Ja, sie haben nicht gewonnen, weil vom Gewinnen abhängig ist, wie unsere Reaktion darauf ausfällt. Es ist zumindest ihr Ziel, und da hat Herr Biller recht, uns im Prinzip in unserer Lebensweise zu beeinträchtigen. Und es geht jetzt nicht nur um die Anschläge an sich, sondern die Anschläge müssen so gestaltet sein, und das werden sie auch, dass sie einen psychologischen Aspekt auch noch oder dass sie auch danach noch auf die Psyche von Menschen wirken, dass man einen Anschlag sieht und sagt, Mensch, wenn das so einfach ist, man mietet sich einen LKW, fährt um eine Strandpromenade und man steigt in den Nahverkehrszug ein, dann muss ich wirklich Sorge haben, denn das geht ja überall. Das ist ganz bewusst von den Terroristen geschürt, sodass sie gar nicht mehr in der Frequenz Anschläge verüben müssen. Es reicht im Prinzip das psychologische Moment. Mhm. Und ein zweiter Punkt ist, sie sind natürlich sehr interessiert an pauschalen Feindbildern, dass wir pauschale Feindbilder aufbauen, dass wir nicht mehr differenzieren, dass wir nicht hinter die Kulissen gucken, sondern dass wir pauschal ein Feindbild aufbauen, sei es jetzt über den Glauben oder sei es über die Region, wo jemand herkommt, weil das ihnen natürlich sehr in die Karten spielt.
Frau Kostolnik, würden Sie sagen, dass es dann immer, ich benutze mal das Bild, zwei Anschläge gibt. Einmal den Anschlag, den wir dann erleben, und dann der verzögerte, nämlich die Angstauslösung in der Bevölkerung.
Ich würde auch, glaube ich, Herrn Hirschmann etwas widersprechen wollen, weil wir sind jetzt hier, glaube ich, in Frankreich auf dem besten Wege, dass diese Terroristen ihr Ziel erreichen. Heute zum Beispiel hat die Stadt Paris gesagt, es gibt keine Freiluftkinoveranstaltungen mehr. Eigentlich werden die Champs-Élysées in eine große Fußgängerzone an einem Tag im Monat umgewandelt. Und das wurde jetzt alles abgesagt. Also es gibt Konsequenzen daraus. Es gibt schon die ersten Folgen aus diesen Anschlägen, weil man sagt, wir können die Leute nicht schützen. Wir können nicht Zehntausende auf den Champs-Élysées beschützen, das geht nicht. Unsere Sicherheitskräfte sind am Ende. Und deswegen müssen wir uns einfach tatsächlich jetzt dem beugen. Also natürlich ist das da immer eine Abwägungssache, aber ich finde, es geht tatsächlich in diese Richtung. Ja? Mhm. Man lässt sich beeinflussen davon. Das ist ja auch logisch. Ja, weil es gibt jetzt auch noch kurz nach Nizza gibt es ja auch die Debatte, was hätte man tun können? Hätte man die Leute nicht besser schützen können? Hätte man sie nicht besser schützen müssen? Ja, natürlich kann man überall versuchen, Soldaten zu postieren und überall Poller aufzubauen. Und man kann alles versuchen zu denken, ja, aber die Terroristen sind tatsächlich dynamisch und die denken dann immer einen Schritt weiter.
Ich glaube, Frau Kostolnik, wir widersprechen uns da gar nicht. Was Sie natürlich immer haben, ist einen politischen Zwang nach einem derart massiven Ereignis. Also alle wissen, wenn ich hundertprozentige Sicherheit haben möchte in Bezug auf Freiluftveranstaltungen, darf ich nie wieder welche stattfinden lassen. Das heißt, es ist natürlich jetzt das politische Moment, dass man sagt nach Nizza, wir nehmen die Sorgen der Menschen ernst, auch die Angst, die da ist, und für eine bestimmte Zeit, das heißt ein temporäres Phänomen, sage ich das jetzt ab. Wir haben auch in Deutschland Karnevalszüge beispielsweise abgesagt, Fußballspiele. Das wird aber nie etwas sein, was durchhaltefähig ist oder was man über einen längeren Zeitraum durchhalten kann, weil im Prinzip die Menschen dann eher daran interessiert sind, ihr Leben in den ihnen gewohnten Bahnen weiterzuleben. Aber ich gebe Ihnen recht, zunächst mal muss man natürlich der Angst und der Sorge, die jetzt unmittelbar als erste Reaktion da ist, muss man natürlich auch als Politiker oder als politisch Verantwortlicher nachgeben. Und das geht dann meistens über solche Absagen.
Herr Stöck, als Psychologe, ich würde Sie gerne mal fragen, wir reden über Angst. Vergeht Angst oder kann man sich an Angst gewöhnen, dass man sagt, okay, es gibt diese Angst, aber ich gehe trotzdem auf eine Freiluftveranstaltung?
Also, wie die Menschen so sind, sehr individuell und unterschiedlich, wird es mit Sicherheit einige geben, für die das ganz elementar wird, insbesondere wenn eine direkte eigene Betroffenheit jetzt auch durch so ein Ereignis dargestellt werden kann, wie es ja auch jetzt wieder die Kollegin vorhin berichtet hat, wenn man also selber irgendwie beteiligt war oder eine Identifikation stattfindet, dass man sagt, also ich habe Bilder gesehen, die meinem eigenen Leben ähneln, dann kann das eine massive Auswirkung auch nehmen, das ist keine Frage. Mhm. Auf der anderen Seite haben Sie es ja selber gerade gesagt, ich glaube auch, dass sowas wie ein Gewöhnungseffekt in der Gesellschaft entstehen wird, also dass so eine Adaption darauf stattfindet, dass das so ein wenig Normalität annimmt.
Ist das Verdrängung? Ist das dann Verdrängung oder was ist das?
Ja, also der Mensch arbeitet nicht immer rational. Wir bewerten Alltägliches eher unter und Außergewöhnliches wird dann eher überschätzt. Und in gewisser Weise ist das eine Art Verdrängung, weil wenn wir uns um alles Gedanken machen würden im Alltag, das haben wir jetzt mehrfach gehört, Autofahren, Fliegen, Sonstiges machen, dann wären wir völlig überfordert mit diesen ganzen Einflüssen und in gewisser Weise ist es auch eine Art zu funktionieren.
Mhm. Herr Hirschmann, wenn man mal andere Länder nimmt und zum Beispiel nach Israel guckt und man würde diese Sendung dort ausstrahlen, dann würden die Menschen sagen, das ist nicht mehr unser Thema, oder?
Das ist genau richtig. Es ist genau dieser Effekt, von dem Herr Stöck gesprochen hat, den ich auch am Anfang der Sendung erwähnt habe. Israel ist während seiner gesamten Existenz, speziell aber seit den 1970er Jahren, mit palästinensischem Terrorismus zunächst und dann mit Dschihad-Terrorismus der Hamas quasi aufgewachsen. Generationen sind damit aufgewachsen, auch mit den entsprechenden Präventionsmaßnahmen, die relativ hart sind in Israel aufgewachsen. Und man kann jetzt natürlich über die israelische Politik gegenüber dieser Form von Gewalt urteilen, wie man will. Es ist aber so, dass in der Bevölkerung durchaus eine Art Sensibilisierung eingesetzt hat, ein Umgang mit dieser Gewalt eingesetzt hat und das in das Alltagsleben integriert worden ist. Insofern würde man nach einem so massiven Anschlag, natürlich, ich erinnere einen Anschlag auf ein italienisches Restaurant auf der Strandpromenade von Tel Aviv, da hat man natürlich in Israel, auch so mit Dutzenden von Toten, Mitte der 2000er Jahre, da hat man natürlich in Israel auch drüber diskutiert, aber diese Form der Gewalt ist alltäglicher, man hat sich dort mehr dran gewöhnt, weil man es über Jahrzehnte bereits erlebt.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info und wir reden über die Frage, verändert die Gewalt, verändert der Terror unser Leben? Christian Plaas hat uns angerufen aus Kiel. Guten Abend, Herr Plaas.
Ja, guten Abend, Herr Bormann. Guten Abend in die Runde. Sie haben gerade das Stichwort Israel gegeben. Das hatte ich nämlich auch beim Anruf angeführt. Wenn jemand Probleme hat oder in seiner Familie, im Dorf, im Staat, dann guckt man sich, es ist eine gute Idee, wenn man sich anguckt, wie machen es denn andere? Und da kam gerade das Stichwort Israel, das stimmt. Ich habe einige Erfahrungen im Reisen in Israel. Und ich muss sagen, dass die Israelis dort auf eine Lage reagieren. Und die Lage, die sind nicht nur ihre 20% Moslems im eigenen Land, umgeben von muslimischen Staaten. Und die sind natürlich daran gewöhnt, dass sie vorsichtig sein müssen. Und zwar schon bei der Einreise macht man das sogenannte ethnische Profiling. Die haben zwar auch Körperscanner, die haben zwar auch Durchleuchtungsgeräte, aber man verlässt sich da auf einen gesunden Menschenverstand oder auf seine Erfahrung. Könnte das jemand sein? Und wir haben das in letzter Zeit ein paar Mal erlebt, dass Leute in Bus wartende Mengen reinfahren. 3 Minuten später ist dieser Attentäter niedergestreckt, unschädlich gemacht. Mhm. Das ist eine Reaktion, eine Reaktion des Staates natürlich, seine Bürger zu schützen, indem er sie bewaffnet.
Die Frage, Herr Plaas, die würde ich gerne an Hirschmann stellen. Das, was Sie schildern in Israel, der Täter wird binnen Minuten verhaftet oder gar erschossen. Hilft uns das in unserer Angst, in unserer Befürchtung?
Ich glaube nicht, dass das, was in Israel mit Ethnic Profiling, und Herr Plaas hat das ja geschildert, gemacht wird, dass das hilft. Wir haben hier einen sehr speziellen regionalen Terrorismus in Israel, wo tatsächlich die meisten Attentäter anhand ihrer Ethnie zu identifizieren sind. In Deutschland ist die Lage beispielsweise vollständig anders. Natürlich haben wir auch Zuwanderer der zweiten und dritten Generation, aber wir haben auch sehr viel radikalisierte Deutsche mit deutschem Pass, deutschen Biografien, die sowohl nach Syrien, Irak gegangen sind, als auch die jederzeit in Deutschland etwas unternehmen könnten. Und da hilft, also Ethnic Profiling hilft tatsächlich, wenn die Gefahr von hauptsächlich von einer Ethnie droht und dieser Konflikt nicht seitens der Terroristen internationalisiert worden ist. Das ist in Israel der Fall. In Deutschland und Frankreich ist er aber internationalisiert. Dann haben wir Konvertiten, wir haben aus allen möglichen Ländern aus der zweiten und dritten Generation Radikalisierte, und da kann man das dem Terroristen auch an der Ethnie nicht mehr ansehen.
Gut, kommen wir mal wieder zurück nach Europa, speziell nach Frankreich. Barbara Kostolnik, würden Sie sagen, dass sich im Laufe dieser Terroranschläge in Frankreich die Sprache der Politiker und auch die Ansprache gegenüber dem Volk verändert hat?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel härter geworden. Also man merkt es vor allem natürlich bei den Konservativen, die werden getrieben vom Front National. Man muss auch sehen, Frankreich spezifisch, wir haben nächstes Jahr Präsidentschaftswahlen, alle haben das im Blick. Deswegen ist der Diskurs natürlich sehr, sehr viel schärfer geworden, wie gesagt, vor allem von den Konservativen. Aber auch diese Kriegsrhetorik, die Manuel Valls im Prinzip seit Charlie Hebdo, seit den Anschlägen benutzt, das ist schon sehr klar. Damit möchte man natürlich Stärke suggerieren, nur die Bevölkerung, also die Franzosen, die nehmen das einfach den Politikern nicht mehr ab, weil sie sagen, was macht ihr? Mhm. Wir haben hier diese Anschläge, ihr könnt uns nicht schützen.
Man könnte jetzt sagen, die Politiker sind ehrlich.
Könnte man sagen. Also ich finde das auch sehr, sehr ehrlich von Manuel Valls, muss ich sagen, dass er sagt, es wird weitere Anschläge geben, weil jeder hier in Frankreich weiß, dass man das nicht zu 100% verhindern kann. Mhm. Und jeder, der das behauptet, der sagt einfach nicht die Wahrheit. Weil, wie gesagt, wenn der nicht mit einem LKW kommt, dann kommt er mit einem Sprengstoffgürtel. Wenn er nicht mit einem Sprengstoffgürtel kommt, kommt er mit einem Messer oder sonst was. Man kann natürlich jetzt fatalistisch sein und kann sagen, okay, wenn ich zur falschen Zeit am falschen Ort bin, dann war es das jetzt für mich. Aber was ist die Alternative? Sich einzuschließen zu Hause? Also ich habe für meinen Teil beschlossen, ich gehe raus. Ich bin vorsichtig, ich gucke mich um. Ja, ich versuche, mich zu orientieren. Ja, ich versuche nicht naiv zu sein, wenn ich mich auf der Straße aufhalte. Das habe ich für mich beschlossen. Und das haben sehr viele meiner französischen Freunde und meiner Kollegen auch beschlossen. Dass sich auch umgucken. Also dass man einfach besser aufpasst, auf sich und auf andere.
Die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, was tun Sie? 08000 441 777. Hat das Leben sich verändert, seitdem es diese Terroranschläge gibt? Herr Hirschmann, ich würde mir gerne nochmal auf die Politik zurückzukommen. Als Politiker ist man doch eigentlich in der Klemme. Auf der einen Seite will man ehrlich sein. Das könnte bedeuten, dass man noch mehr den Leuten Angst macht, weil man ehrlich sagt, was passieren könnte. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch meine Wähler nicht verprellen. Wie kommt ein Politiker raus aus dieser Nummer?
Nun, er kommt, glaube ich, aus meiner Sicht nur raus mit Ehrlichkeit, weil wenn wir die Gefahr richtig einschätzen oder einschätzen wollen und die Bevölkerung dann auch ein Gefühl dafür bekommt, wie groß ist eigentlich die Gefahr im Vergleich zu anderen Gefahren, hilft nur die Wahrheit. Ich habe sehr erfreut festgestellt in der Berichterstattung nach Würzburg, dass beispielsweise der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Maaßen, in Interviews auch deutlich gesagt hat, das, was Herr Valls auch in Frankreich gesagt hat, gegen diese Art der Blitzradikalisierung und gegen diese Art der Tatbegehung. Also die Sicherheitsbehörden haben nicht mal eine Chance, diese Menschen auf den Schirm zu kriegen, und das ist auch beabsichtigt von den Terroristen. Und das sagen auch immer mehr Politiker, die ich kenne, sehr, sehr deutlich. Eine andere Frage ist, es gibt bestimmte politische Strömungen und Lager, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich und anderswo, die natürlich sowas immer versuchen, für ihre eigene politische Agenda zu nutzen, mittels Pauschalisierung. Und das ist dann natürlich fast noch gefährlicher als der Terrorismus selbst.
Herr Stöck, als Notfallpsychologe, wie wichtig ist es den Opfern oder den Angehörigen von Opfern, dass die Täter bekannt werden oder gar gefasst und bestraft werden?
Also das ist eine Forderung, die wir immer wieder hören, wenn es um Gewalttaten geht, dass es für die Betroffenen enorm wichtig ist, zu wissen, wer war das, was steckt dahinter, wie waren auch die Motive. Ja, und da ist der Wunsch nach Transparenz und Durchsichtigkeit, um auch gewisserweise ein Verständnis entwickeln zu können, warum hat sich das so ereignet, ist da ganz, ganz enorm und wird immer wieder so formuliert.
Ist aus Ihrer Sicht, wenn es ein politisch motivierter Täter ist, für das Opfer schwieriger, als wenn es ein geistig verwirrter Täter ist? Ist das ein Unterschied?
Das lässt sich wirklich schwer sagen. Wir wissen aus der Forschung heraus, dass durch Mensch verursachte Schadensszenarien, Schadenslagen wie jetzt Terrorismus in der Bewältigung und Verarbeitung wesentlich schwerwiegender sind als beispielsweise Unfälle, die maschinell bedingt sind.
Frau Kostolnik, es war ja so, dass in Nizza die Menschen eigentlich gehofft haben, das klingt ein bisschen zynisch, aber sie haben gehofft, dass es kein IS-Täter ist. Was steckt dahinter?
Gute Frage. Also ich glaube, möglicherweise kann man das ein bisschen besser verkraften, wenn man sich einreden kann, es war nicht absichtlich mit einer Ideologie versehen. Vielleicht, aber ich meine für die Angehörigen und so weiter, die einen Menschen verloren haben oder die verletzt worden sind, ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied macht. Da müssen Sie vielleicht den Psychologen fragen.
Herr Hirschmann, ich frage mal Herrn Hirschmann, den Terrorismusexperten. Macht es für Sie einen Unterschied, was die Angst der Bevölkerung angeht, ob diese Angst aufgrund eines politischen Attentats rührt oder aufgrund eines geistig verwirrten Menschen? Macht das einen Unterschied, was die Angst und die Befürchtung angeht?
Nun, die Frage ist ja, ist das jetzt ein Einzelereignis oder ist damit zu rechnen, dass das sich über eine bestimmte Dauer mehrere Jahre und Jahrzehnte fortsetzt? Wenn wir einen geistig verwirrten Täter haben, dem gelingt es vielleicht, seine Tat zu begehen, aber damit ist dann diese geistige Verwirrung ist dann nicht weitergewandert auf eine Gruppe. Wie Frau Kostolnik sagte, haben wir es bei dem Dschihad mit einer Ideologie zu tun, mit einer Weltanschauung. Das heißt, die jeder übernehmen kann, der sich entsprechend radikalisiert. Insofern wissen natürlich die Menschen, es ist hier kein geistig verwirrter Einzeltäter. Wir hatten ja auch solche in Deutschland, Leute, die Paketbomben gebaut haben. Wenn sie diesen Täter dann haben oder sie führen in einem Gerichtsverfahren zu oder er ist getötet worden, dann kann die Bevölkerung beruhigt sein. Diese Form der Tat wird es so nicht mehr geben. Diese Sicherheit gibt es beim Dschihad nicht. Es ist eine Weltanschauung und es lassen sich zu jeder Zeit an jedem Ort, wie wir inzwischen lernen müssen, Leute dafür radikalisieren. Das heißt, wir haben ein Kontinuum der Gefährdung. Und das ist was den Leuten Sorgen macht.
Ich glaube, das kriegt die Menschen hier auch klein. Ich kann mich erinnern, nach Charlie Hebdo oder vor allem nach dem 13. November hieß es Même pas peur. Also wir haben noch nicht mal Angst. Da war dieser Trotz, der war enorm. Hatte überall gespürt, mit wem du gesprochen hast hier in Paris. Alle haben gesagt, wir lassen uns nicht kleinkriegen und wir lassen uns von diesen Terroristen nicht deren Leben, also unser Leben diktieren und deren Ideologie aufzwingen. Und das habe ich jetzt deutlich weniger vernommen, dieses Mempapeur. Und ich glaube, diese permanenten Anschläge, die ja im Abstand kommen vom halben, drei Monaten, halben Jahr, das macht die Menschen mürbe.
Sascha Meyer aus Hamburg, guten Abend, Herr Meyer.
Ja, schönen guten Abend, Herr Baumann, guten Abend in die Runde. Bin ich selber Angestellter für Stadt Hamburg und habe in so einer Einrichtung, oder beziehungsweise arbeite ich in so einer Einrichtung, wo wir die minderjährigen Flüchtlinge betreuen. Und ich finde das erstmal so ein bisschen traurig, dass man über den Umfeld von diesen Jugendlichen überhaupt nicht geforscht hat. In welche Einrichtung, beziehungsweise man weiß ja, in welche Einrichtung er wohnt, unter welche Zustände die Jugendlichen mittlerweile in den Einrichtungen wohnen. Und die andere Frage ist, man muss sich wirklich stellen, wie kann das denn eigentlich sein, wenn diese minderjährigen Flüchtlinge ihren Leben aufs Spiel setzen und weglaufen von diesen, von dem Terror, ob das die IS ist oder ob das die Taliban sind und so weiter und so fort, dass die hier ankommen und von diesen Menschen weglaufen, ihre Familien teilweise getötet worden sind, kommen hier nach Deutschland an und werden dann Anhänger von der sogenannten Gruppe IS oder was weiß ich, zu welchen islamistischen Szenen, die da sich dann auch hinzugezogen fühlen. Da muss man sich doch die Frage stellen, wie kommt das denn eigentlich? Ich habe selber in meiner Einrichtung erlebt, dass die Jugendliche mit einem Gefühl nach Deutschland kommen, speziell nach Deutschland, die sagen, Deutschland sehen wir immer als ein Paradiesland. Das heißt, wenn wir nach Deutschland angekommen sind, ist das so, als wäre das Paradies für uns. Und erst wenn sie dann nach Deutschland angekommen sind, beziehungsweise nach Hamburg, wie wir das dann selber erlebt haben, merken sie, oh, das ist doch gar nicht eigentlich so, wie wir uns das vorgestellt haben, denn das hat eigentlich damit zu tun, dass die Jugendlichen nicht richtig betreut werden. Mhm. Die Pädagogen machen zwar ihren Job, aber die Politik hat da für mich komplett versagt, komplett versagt. Es kann nicht sein, dass die Jugendlichen wirklich bis zu ein Jahr warten, dass sie überhaupt einen Schulplatz bekommen. Also speziell die Afghanen. Ich will nur damit sagen, die Jugendlichen, wenn das überhaupt zu solchen Taten kommt, ist für mich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung, ist das alles aus lauter Verzweiflung. Und ich kann Ihnen sagen, wir sitzen wirklich auf so einer tickenden Zeitbombe. In den Einrichtungen fühlen sich viele Jugendliche mittlerweile bestätigt von den IS oder von den anderen islamistischen Gruppen, wo sie halt eben gegen Westen Propaganda machen und sagen, ja, guck, die hatten doch recht. Warum sind wir eigentlich weggelaufen? Und jetzt werden wir so behandelt wie ein Stück Dreck. Also das ist meine persönliche Erfahrung, was ich Ihnen von Einrichtungen
sagen kann. Das ist auch wichtig, was Sie sagen, aber trifft, glaube ich, das Thema einer anderen, weiteren Sendung, nämlich wie gehen wir um mit diesen Jugendlichen. Aber dennoch ist interessant, dass Sie angerufen haben, denn ich habe eine Mail bekommen von Wolfgang J., den Nachnamen verrät er uns nicht, aus Hamburg. Er sagt, steige ich denn in ein Flugzeug oder einen Bus in der U-Bahn, wenn ich dort gleichzeitig vermute, dass dort Flüchtlinge mitfahren? Was sagen Sie zu solch einer Angst, dass Menschen heute gucken, wer ist da im Zug, wer ist da in der Bahn? Ist das womöglich ein Flüchtling? Ist das jemand, der für mich gefährlich werden kann? Können Sie das verstehen?
Nein, ich muss sagen, nein, ich verstehe das nicht, weil ich bin mitten diesen Flüchtlingen, also mitten darunter unter den Flüchtlingen. Ich kann nur sagen, die Flüchtlinge suchen wirklich nach ein bisschen Zuneigung, Liebe, Perspektive. Das ist alles, was diese Jugendlichen brauchen. Mhm. Und wenn man denen wirklich eine Perspektive gibt, dann gibt man ihnen auch nicht wirklich diese Möglichkeit, dass sie sich halt eben mit den bestimmten Gruppierungen verbinden oder sich hinzugezogen fühlen.
Gut.
Das ist alles.
Herr Mayer, wir machen hier einen Punkt und ich sage Ihnen, ganz sicherlich wird es irgendwann eine Redezeit geben zum Thema die jugendlichen Flüchtlinge. Was können wir für sie tun oder was muss geschehen? Das ist sicherlich ein Thema, eine Redezeit in der Zukunft. Ich würde zum Schluss dieser Sendung noch mal auf die Rolle der Medien kommen, Frau Kostolnik. Das ist ja nicht ganz einfach, Sie auch als Korrespondentin, diese Schere zwischen, was ist eine neutrale Nachricht, wenn es sowas gibt, und wann fange ich an, womöglich dafür zu sorgen, die Menschen zu beunruhigen. Kennen Sie diesen Konflikt?
Absolut, absolut. Wir kriegen ja auch immer nur ganz bruchstückhaft Informationen. Das ist auch immer ganz, ganz schwierig. Es war am 13. November so, es war jetzt auch mit Nizza so. Also das hat sich ganz langsam so aufgebaut. Und wir versuchen wirklich dann immer auch möglichst nach allen Richtungen auch zu recherchieren und zu gucken, auch über die sozialen Medien zu gucken, damit wir eben ein breites Bild kriegen. Weil man hat natürlich hat man eine Verantwortung. Wenn ich gleich von einem islamistischen Terroranschlag spreche, dann ist das gebrandet, dann steht das so für sich. Mhm. Aber wir wissen ja bis jetzt nicht, was hat diesen Nizza-Attentäter dazu gebracht, in diese Menge zu fahren. Er soll sich rasend schnell radikalisiert haben, das ja, aber eine Verbindung zu der Terrormiliz Islamischer Staat ist bis jetzt immer noch nicht bekannt. Mhm.
Herr Stöck, als Notfallpsychologe, Sie kennen ja Tatorte, die später in den Medien abgebildet werden. Wünschen Sie sich manchmal, dass man mit diesen Bildern etwas sparsamer umgeht oder womöglich ganz anders berichtet, um nicht für eine Fortsetzung der Unruhe, der Panikmache zu sorgen?
Ja, das ist ein sehr zwiespältiges Thema. Wir wissen auf der einen Seite, dass Betroffene, das ist das Bild, was ja gerade die Kollegin auch gebracht hat, also einen Scherbenhaufen haben, einen Scherbenhaufen an Informationen, jeder hat so seine Einstellung des Ereignisses. Und für die ist enorm wichtig, ein rundes Bild zu bekommen. Was ist eigentlich passiert? Wie konnte das vonstatten gehen? Also die sind oft auf die Informationen aus den Medien angewiesen. Wir haben das jetzt in Berlin gesehen, als Angehörige der betroffenen Schüler, die in Nizza waren, in den Medien ja gesagt haben, wir kriegen gar keine endgültigen Informationen. Wir würden gerne wissen, was ist mit den Mitschülern, wie geht es denen. Man hat sehr lange, bis gestern ja noch, von Vermissten geredet und nicht von Verstorbenen. Und von daher ist es auf der einen Seite für die Betroffenen sehr wichtig, viele Informationen zu bekommen. Und da haben die Medien natürlich einen Anteil dran. Auf der anderen Seite muss man sagen, können solche Bilder, wie sie teilweise gezeigt werden, auch retraumatisieren. Die Leute, die vor Ort waren, die das selber gesehen haben, oder auch andere, die gar nicht in dem Ereignis waren, vielleicht eigene Geschichten mitbringen und dann dadurch angetriggert werden.
Würden Sie einem Psychologe, einem Journalisten abraten, zeige keine Bilder von der Promenade in Nizza, wo Menschen als Leichen abgedeckt liegen? Würden Sie sagen, das gehört nicht in die Öffentlichkeit als Psychologe, aus psychologischer Sicht?
Also ich für meine Person würde gerne auf solche Bilder verzichten wollen.
Also es ist verboten in Frankreich übrigens. Also das darf man eigentlich in Frankreich nicht veröffentlichen.
Da die Terroristen aber wissen, dass in dieser Weise verantwortungsvoll seitens der Medien, auch von Frau Kostolnik und anderen, damit umgegangen wird, haben sie dann gleich ihre eigenen Medienplattformen gegründet. Nicht nur die AMAG des IS, sondern auch andere Medienplattformen und haben auch eigene Kamerateams und haben sehr professionelle Möglichkeiten, das über das Internet und die sozialen Netzwerke zu veröffentlichen, sodass es natürlich trotzdem seinen Weg findet. Man versucht also auch hier, die Frage, die Sie gestellt haben, Herr Bormann, man versucht dieser verantwortungsvollen Diskussion, was dürfen Medien zeigen, was dürfen Medien zeigen, von vornherein auszuweichen, indem Sie sagen, wir machen unser eigenes Programm und das sehr, sehr erfolgreich, wenn Sie sich die sozialen
Medien anschauen. Aber Sie würden mir recht geben, Herr Hirschmann, dass es auch Medien gibt, die diese Bilder senden, die nicht IS-gesteuert sind.
Das ist richtig. Es geht natürlich dann auch um andere Effekte, Herr Bormann, als nur um den Nachrichtenwert. Es geht auch darum, wer hat zum Beispiel, ich habe zum Beispiel heute Morgen versucht, das Video des Attentäters von Würzburg zu bekommen. Und es gab bestimmte Medien, ich nenne sie jetzt nicht, oder ein bestimmtes Medium, das hatte dieses Video. Ich wollte beruflich wissen, was hat der Mann gesagt, was hat ihn umgetrieben. Es ist natürlich, es erhöht die Klickzahlen, es erhöht die Quoten, es erhöht die Zuhörer, wenn man so etwas dann bringt.
Karl Spiekernagel aus Hannover ist unser letzter Hörer heute Abend. Das Wort letzter ist nicht persönlich gemeint, Herr Spiekernagel, aber es ist 10:05.
Ja, ich wollte vortragen, dass ich sehr enttäuscht darüber bin, dass überhaupt nicht daran gedacht wird, dass Frankreich wochenlang IS-Stellungen bombardiert hat in Syrien, ehe es zu den Anschlägen in Paris kam. Mhm. Das ist doch ein sehr wichtiger Aspekt. Und die Cartoons, die da Charlie Hebdo veröffentlicht hat, sind ja wohl doch ein bisschen sehr negativ und nicht jedermanns Sache.
Herr Spiekernagel, wir reden nicht über die Ursachen dieser Terroranschläge, sondern über die Folgen.
Insofern, und ich kann gerne auch sagen, weil eben die Presse oder die Medien angesprochen worden sind. Gestern war das genauso einseitig wie heute, denn es wurde kein Wort gesagt über das, was die Gülenbewegung übrigens auch in Deutschland macht. So, die Folgen sind für mich diejenigen, dass ich mir sage, als Einzelner oder kleiner Mann kommt man erst recht nicht gegen meinetwegen Konservative, die ohnehin sehr viel mehr Überwachungsstaat haben wollen, die Datenaustausch haben wollen, die nichts sagen zu den Drohnen, die über Deutschland fliegen. Also ich bin eigentlich entsetzt über die Situation, die darauf hingekommen ist, dass Frankreich außenpolitische Erfolge haben wollte und nun in Syrien Bomben eingesetzt hat.
Herr Spiekernagel, Sie sind thematisch sicherlich zentral, aber wir reden über was anderes. Aber ich würde Sie gerne noch mit einer letzten Frage verabschieden, nämlich haben Sie denn Angst, nachdem es diese Terroranschläge gibt?
Nein, ich werde im Dezember wieder in die Türkei fliegen zum 8. Mal. Und man sollte sich nicht hysterisch machen lassen, finde ich.
Gut, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich würde gerne die Gäste dieser Runde mit einem Satz konfrontieren und wissen, wie Sie den hören und was Sie damit tun. Herr Hirschmann als Terrorismusexperte, der Satz lautet, absolute Sicherheit gibt es nicht.
Das ist ein Satz, dem ich vollkommen zustimmen würde.
Aber wie lebt man damit?
Unser ganzes Leben besteht daraus, dass es absolute Sicherheit nicht gibt in allem, was wir tun. Wir müssen uns nur vergegenwärtigen. Wir müssen diese Art der Bedrohung oder diese Art der Lebenswirklichkeit jetzt in unser Leben hineinlassen. Es gilt für alles, was wir tun, absolute Sicherheit gibt es nicht. Wenn wir uns um irgendetwas bewerben, wenn wir irgendwelche Lebensmittel kaufen, können wir nicht hundertprozentig sicher sein, dass sie uns nicht schaden, wenn wir Medikamente nehmen und so weiter. Wir müssen das als Realität in unser Leben lassen.
Barbara Kostolnik als Korrespondentin in Paris. Was meinen Sie, wie hört das ein Franzose, die Franzosen, wenn er zu hören bekommt, absolute Sicherheit gibt es nicht?
Das wissen die Franzosen.
Und wissen Sie auch damit zu leben? Wissen Sie auch damit zu leben inzwischen?
Ja, wie gesagt, sie versuchen es. Sie versuchen es, weil es keine Alternative gibt. Die müssen weiterleben, wir müssen alle weiterleben, wir müssen alle weiter rausgehen. Wir dürfen uns einfach nicht beeinträchtigen lassen und von diesen Barbaren ins Boxhorn jagen lassen.
Florian Stöck als Notfallpsychologe in dieser Runde. Absolute Sicherheit gibt es nicht, wenn solch ein Satz ein Opfer hört. Wie hört das ein Opfer eines Terroranschlages?
Da müsste ich jetzt spekulieren.
Sie dürfen spekulieren. Sie sind da der Mann, der da vor Ort ist. Was meinen Sie?
Ja, absolute Sicherheit gibt es nicht. Ich denke, für die Betroffenen wird sich das im ersten Moment zynisch anhören. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Körper, der Mensch ist es, wie gesagt, gewohnt, das auszublenden. Von daher muss man sagen, er entwickelt sich auch weiter und er wächst auch. Und er wächst auch mit den Erfahrungen, die er gemacht hat. Und von daher, ja, Narben, also Wunden heilen, Narben werden bleiben, es wird nicht vergessen werden. Ja, aber es wird ein Teil der Biografie, der eigenen Biografie.
Vielen Dank, Herr Hirschmann, vielen Dank, Frau Kostolnik und vielen Dank, Herr Stöck, für diese interessante Runde und Ihnen alles Gute und all denen, die angerufen haben, auch vielen Dank. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über die Frage, ist AIDS noch eine Bedrohung? Vom Umgang mit dem Risiko. Ist AIDS noch eine Bedrohung? Darüber können Sie nachdenken, uns schreiben, ndr.de/redezeit oder morgen uns anrufen um 20.30 Uhr, dann reden wir darüber. Morgen um 21.05 Uhr sind wir für Sie da. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Ihnen wie immer einen schönen Abend und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.